Viertens. Konsequenzen der Wertveränderungen, Freisetzung und Bindung von Kapital. Aber es können hiermit zugleich auch andere Umstände, Freisetzung und Bindung von Kapital verbunden sein, die vorher nicht untersucht wurden und die jetzt kurz angegeben werden sollen. Unter Bindung von Kapital verstehen wir, dass aus dem Gesamtwert des Produkts bestimmte gegebene Proportionen von neuem in die Elemente des konstanten oder variablen Kapitals rückverwandelt werden müssen, soll die Produktion auf ihrer alten Stufenleiter fortgehen. Unter Freisetzung von Kapital verstehen wir, dass ein Teil vom Gesamtwert des Produkts, das bisher entweder in konstantes oder variables Kapital rückverwandelt werden musste, verfügbar und überschüssig wird, soll die Produktion innerhalb der Schranken der alten Stufenleiter fortdauern. A. Freisetzung und Bindung von variablem Kapital. Sinkt der Arbeitslohn infolge eines Wertfalls der Arbeitskraft, so wird also ein Teil des Kapitals, der bisher in Arbeitslohn ausgelegt war, freigesetzt. Es findet Freisetzung von variablem Kapital statt. Für neu anzulegendes Kapital hat dies einfach die Wirkung, dass es mit erhöhter Rate des Mehrwerts arbeitet. Es wird mit weniger Geld als früher dasselbe Quantum Arbeit in Bewegung gesetzt und so erhöht sich der unbezahlte Teil der Arbeit auf Kosten des Bezahlten. Aber für bisher beschäftigtes Kapital erhöht sich nicht nur die Rate des Mehrwerts, sondern außerdem wird ein Teil des bisher in Arbeitslohn ausgelegten Kapitals frei. Er war bisher gebunden und bildete einen ständigen Teil, der vom Erlös des Produkts abging und der in Arbeitslohn ausgelegt werden musste, sollte das Geschäft auf der alten Stufenleiter fortgehen. Jetzt wird dieser Teil frei verfügbar und kann also benutzt werden als neue Kapitalanlage. Die eben untersuchte Freisetzung und Bindung von variablem Kapital ist die Folge von Entwertung und Wertsteigerung der Elemente des variablen Kapitals, das heißt der Reproduktionskosten der Arbeitskraft. Es könnte aber auch variables Kapital freigesetzt werden, wenn infolge der Entwicklung der Produktivkraft bei gleichbleibender Rate des Arbeitslohns weniger Arbeit nötig werden, um dieselbe Masse konstantes Kapital in Bewegung zu setzen. Es kann umgekehrt Bindung von zusätzlichem variablem Kapital stattfinden, wenn infolge von Abnahme der Produktivkraft der Arbeit mehr Arbeiter nötig sind auf dieselbe Masse konstantes Kapital. B. Freisetzung und Bindung von konstantem, fixem und zirkulierendem Kapital als krisenhaftes Element. Konstantes Kapital kann, wie wir es schon sahen, ebenfalls gebunden oder entbunden werden infolge der Wertsteigerung oder Entwertung der Elemente, aus denen es besteht. Man hat in Buch 2 gesehen, dass, nachdem die Waren in Geld verwandelt wurden und verkauft sind, ein bestimmter Teil dieses Geldes wieder in die stofflichen Elemente des konstanten Kapitals rückverwandelt werden muss. Hier ist in allen Zweigen das wichtigste Element der Rohstoff mit Einschluss der Hilfsstoffe. Steigt der Preis des Rohstoffs, so mag es unmöglich sein, ihn aus dem Wert der Ware vollständig zu ersetzen. Heftige Preisschwankungen bringen daher Unterbrechungen, große Kollisionen und selbst Katastrophen im Reproduktionsprozess hervor. Es sind namentlich eigentliche Agrikulturprodukte, der organischen Natur entstammende Rohstoffe, die solche Wertschwankungen infolge wechselnder Ernteerträge etc. unterworfen sind. Dasselbe Quantum Arbeit kann sich hier infolge unkontrollierbarer Naturverhältnisse, der Gunst oder Ungunst der Jahreszeiten usw. in sehr verschiedenen Mengen von Gebrauchswerten darstellen. Und ein bestimmtes Maß dieser Gebrauchswerte wird danach einen sehr verschiedenen Preis haben. Es ist in der Natur der Sache begründet, dass pflanzliche und tierische Stoffe, deren Wachstum und Produktion bestimmten organischen, an gewisse natürliche Zeiträume gebundenen Gesetze unterworfen sind, nicht plötzlich in demselben Maß vermehrt werden können wie zum Beispiel Maschinen und anderes fixes Kapital, Kohlen, Erze etc., deren Vermehrung in einem industriell entwickelnden Land in kürzester Frist vor sich gehen kann. Es ist daher möglich und bei entwickelter kapitalistischer Produktion sogar unvermeidlich, dass die Produktion und Vermehrung des Teils des konstanten Kapitals, der aus fixem Kapital, Maschinerie etc. besteht, einen bedeutenden Vorsprung gewinnt vor dem Teil desselben, der aus organischen Rohstoffen besteht, so dass die Nachfrage nach diesen Rohstoffen schneller wächst als ihre Zufuhr und daher ihr Preis steigt. Wenn das Steigen der Preise anfängt, sehr merklich auf die Ausdehnung der Produktion und die Zufuhr zu wirken, ist meist schon der Wendepunkt eingetreten, wo infolge des länger fortgesetzten Steigens des Rohstoffs und aller Waren, in die er als Element eingeht, die Nachfrage fällt und daher auch eine Reaktion im Preis des Rohstoffs eintritt. Zunächst ist aber schon aus dem bisher Gesagten klar, je entwickelter die kapitalistische Produktion und je größer daher die Mittel plötzlicher und anhaltender Vermehrung des aus Maschinerie usw. bestehenden Teils des konstanten Kapitals, je rascher die Akkumulation wird, desto größer wird die relative Überproduktion von Maschinerie und anderem fixen Kapital und desto häufiger die relative Unterproduktion der pflanzlichen und tierischen Rohstoffe. Desto häufiger sind also die Rückschläge, die in dieser heftigen Preisschwankung eines der Hauptelemente des Reproduktionsprozesses ihren Grund haben. Je mehr wir daher in der Geschichte der Produktion der unmittelbarsten Gegenwart näher rücken, umso regelmäßiger finden wir den stets sich wiederholenden Wechsel zwischen relativer Teuerung und daraus entspringender späterer Entwertung der organischen Natur entlehnten Rohstoffe. Die Moral von der Geschichte, die man auch durch sonstige Betrachtung der Agrikultur gewinnen kann, ist die, dass das kapitalistische System einer rationellen Agrikultur widerstrebt. Oder die rationelle Agrikultur unverträglich ist mit dem kapitalistischen System, obgleich dies ihre technische Entwicklung befördert und entweder der Hand des selbstarbeitenden Kleinbauern oder der Kontrolle der assoziierten Produzenten bedarf. Es folgen historische Fälle aus den Fabrikberichten. Drittens, allgemeine Illustration, die Baumwollkrisis 1861 bis 1865 fehlt. Siebtes Kapitel, Nachträge. Über die Verschleierung der Quelle des Profits. Gesetzt, die in jeder besonderen Produktionssphäre angeeignete Profitmasse sei gleich der Summe des Mehrwerts, den das in dieser Sphäre angelegte Gesamtkapital erzeugt. So wird der Bourgeois den Profit doch nicht als identisch mit dem Mehrwert, das heißt mit unbezahlter Mehrarbeit, auffassen, und zwar aus folgenden Gründen nicht. Erstens, in dem Prozess der Zirkulation vergisst er den Produktionsprozess. Das Realisieren des Werts der Waren, worin das Realisieren ihres Mehrwerts eingeschlossen, gilt ihm als Machen dieses Mehrwerts. Zweitens, denselben Ausbeutungsgrad der Arbeit vorausgesetzt, hat sich gezeigt, dass die Profitrate sehr verschieden sein kann, je nachdem der Rohstoff billiger oder minder billig, mit mehr oder minder Sachkenntnis angekauft, je nachdem die angewandte Maschinerie produktiv, zweckmäßig und preiswert ist, je nachdem die Gesamteinrichtung der verschiedenen Stufen des Produktionsprozesses mehr oder minder vollkommen, die Stoffvergeudung beseitigt, die Leitung und Aufsicht einfach und wirksam ist und so weiter. Kurz, den Mehrwert für ein bestimmtes variables Kapital gegeben, so hängt es noch sehr von der individuellen Geschäftstüchtigkeit, sei es des Kapitalisten selbst, sei es seiner Unteraufseher und Manager ab, ob sich dieser selbe Mehrwert in einer größeren oder kleineren Profitrate ausdrückt und daher, ob er eine größere oder kleinere Profitmasse liefert. Derselbe Mehrwert von 1 Million Euro, der das Produkt von 1 Million Euro Arbeitslohn ist, sei im Geschäft A auf 9 Millionen und in dem anderen Geschäft B auf 11 Millionen konstantes Kapital bezogen. Im Fall A haben wir 9 Millionen C plus 1 Million V plus 1 Million M, P' gleich 10%. In dem Fall B haben wir 11 Millionen C plus 1 Million V plus 1 Million M, P' gleich 8,33%. Diese Verschiedenheit der Erscheinung derselben Masse Mehrwerts oder die Verschiedenheit der Profitraten und daher der Profite selbst bei gleicher Ausbeutung der Arbeit kann auch aus anderen Quellen herstammen, sie kann aber auch einzig und allein entspringen aus der Verschiedenheit in dem Geschäftsgeschick, womit beide Geschäfte geführt sind. Und dieser Umstand verleitet den Kapitalisten, ja überzeugt ihn, dass sein Profit geschuldet ist nicht der Ausbeutung der Arbeit, sondern wenigstens teilweise anderen, davon unabhängigen Umständen, namentlich aber seiner individuellen Tat.